Well, the main theme of the game is the idea of the sometimes confusing complexity of the human soul, which is why we thought the name Tales of Scufford Jutford Fudkia would be perfect.
Hallo und herzlich willkommen beim EchoCraut-Podcast, dem besten deutschen Podcast für japanische Rollenspiele und der inoffizielle Grazien-Podcast. Ich bin der Stefan.
Und ich bin der Marc. Hallo.
Willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge über ein monothematisches Monothema, in dem es nur um ein Thema geht. Und bevor wir darüber reden, hat der Marc noch eine kleine Ankündigung zu machen.
Geil, wir gehen gleich rein, finde ich gut. Neulich ist uns aufgefallen, oder mir ist aufgefallen, weil ich so eine Benachrichtigung bekommen habe, dass wir diesen Podcast schon echt lange machen. Oder nein, fangen wir andersrum an. Ich höre ja viel privat auch viel Podcasts, viel Gaming-Podcasts, aber auch andere Sachen. Und womit ich mich arrangiert habe, ist Werbung am Anfang einer Podcast-Folge. Genau wie am Anfang von einem Video oder so, die, keine Ahnung, so eine Minute lang eingespielt wird. Das ist fein. Vor allem, wenn ich für den Podcast nichts bezahle, wenn der sich irgendwie monetarisieren muss. Das ist die Zeit, in der wir leben, meinetwegen. Was mich wahnsinnig nervt, ist Werbung innerhalb der Podcast-Episoden. Vor allem, wenn die keine zugewiesene Stelle hat, sondern einfach mitten, also teilweise im Satz einfach so reingeschnitten ist und die Personen, die da sprechen, quasi unterbricht. Und dann ist das auch noch einfach irgendein Scheiß. Und ich weiß, dass das irrational ist, aber es ist genau so. Es macht mich irrational wütend. Ich hasse euer Produkt, wenn ihr das macht. Klar, das Produkt bleibt mir im Kopf. Also dieser Werbeeffekt, dass man das so unbewusst abspeichert, das funktioniert natürlich. Ich speichere das aber unbewusst ab in Hass. Ja, und werde euer Produkt allein deswegen nicht kaufen, weil es meinen scheiß Podcast unterbrochen hat. Und wenn das halt immer und immer wieder passiert, ich einfach auf den Podcast zu hören. Ja, und es gibt zwei Podcasts, die ich gut fand, die ich gerne gehört habe, die dann angefangen haben, das so zu monetarisieren, weil die erfolgreich wurden. Und hey, das ist schön für euch, ja, alles gut. Und wo das dann mit der Werbung innerhalb der Episoden anfing, wo die Clips in die Sätze dann eingesetzt waren und wo ich dann einfach den Podcast deabonniert habe, habe ich gesagt, okay, fuck off. Ja, das gebe ich mir nicht. Das muss einfach nicht sein. Deswegen machen wir das jetzt auch. Haha, nein.
Genau, weil wir so erfolgreich sind. Weil wir damit unser Lebenunterhalt verdienen. Genau, Chewie.
Richtig, ja, und manche Leute tun das ja, das ist mir klar. Manche Leute verdienen damit vielleicht nicht ihren kompletten Lebensunterhalt, aber verdienen damit Geld und müssen das dann irgendwie machen. Und ja, wie gesagt, what a time to be alive. Aber mir als Konsument ist das einfach ein Dorn im Auge. Ja, und es ist auch nicht so, dass wir uns gedacht haben, wie kann man diesen Podcast eigentlich monetarisieren? Aber dann war es so, dass ein Podcast, den ich auch höre, halt so sein Modell da geändert hat, weil das wohl auch, so wie die das gemacht haben, einfach nicht mehr bezahlbar war. Und ich dachte auch, oh, wie scheiße und wie schade eigentlich, ja, dass das so laufen muss. Und dann habe ich mir aber auch einfach gedacht, warum haben wir nicht eigentlich wenigstens so eine Möglichkeit, dass die Leute, die hier zuhören, uns was spenden oder was zukommen lassen können. Und habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt. Und das ist das, was wir jetzt auch machen wollen. Also es gibt keine Werbung vor den Folgen. Es gibt keine Werbung innerhalb der Folgen. Es gibt keine Sponsorings. Es gibt kein Patreon. Es gibt keine exklusiven Inhalte. Diese ganze Scheiße, das gibt es alles nicht. Das wird es auch niemals geben. Erstens, weil wir einfach viel zu unbekannt und unerfolgreich dafür sind, wird sich halt doch einfach nicht, also ja, das ist auch einfach unrealistisch und weil wir das auch einfach gar nicht wollen. Ja, und auch weil ich unter anderem, weil es mich ja doch einfach privat so stört und ich Podcasts als Medium auch privat so gerne konsumiere und mir Werbung einfach tierisch auf den Sack geht. Aber was es jetzt gibt, ist, ich habe uns einen Ko-fi-Account gemacht, das kennt ihr vielleicht, da kann man Künstlerinnen und Künstlern einen Kaffee, so als Metapher wird das da benutzt, ausgeben. Und ich glaube, der ist bei uns eingestellt als, ich glaube, es sind 3 Euro oder so. Ja, und wenn ihr hier vielleicht seit 8 Jahre gibt es uns.
Neun
Jahre schon. Ach,
also noch nicht ganz 9, aber dieses aber Jahr fast. Werden das 9.
Dieses Jahr im September, ja stimmt. Heilige Scheiße. Und wenn ihr vielleicht seit relativ am Anfang oder seit längerem dabei seid und die Folgen gerne hört und wir wissen, dass manche Leute das tun und ich habe das auf Social Media auch schon mal verbreitet, dass es diesen Ko-fi-Account gibt und es haben auch in der Tat Leute schon gespendet, was ich crazy finde und vielen Dank schon mal dafür.
Danke dafür.
Richtig, dann könnt ihr uns da einen Kaffee zukommen lassen. Ihr könnt auch eine kleine Nachricht dazu schreiben, wenn ihr wollt. Die können wir auch hier vorlesen. Das ist was ganz gerne gemacht wird. Das finde ich dann auch immer ganz lustig. Das habe ich bei anderen Podcasts auch schon gemacht. Und genau, da werden wir ab und zu drauf hinweisen. Ich werde das in die Shownotes immer packen, vielleicht am Anfang oder am Ende von der Folge mal sagen. Und ansonsten kommt ihr damit nicht in Berührung und könnt das weiterhin vergessen. So viel von mir.
Na gut, jetzt will ich aber dann, wenn du so anfängst, dann will ich auch einfach mal sagen, dass wir das nicht nur machen wir das in unserer Freizeit, sondern wir bezahlen ja effektiv Geld. Wir bezahlen an diese, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, das Wort, was mit GEM anfängt und mit einem A aufhört, das bezahlen wir ja. Wir bezahlen, beziehungsweise Marc bezahlt diverse Möglichkeiten, wenn er den Podcast schneidet. Für seine Podcast-Magie kostet ein bisschen Geld. Ich nicht. Ich suche mir das alles zusammen und mache das einfach selber. Aber wir, gut, Equipment haben wir ja uns einmal gekauft. Das hält zum Glück noch und ich hoffe, das hält auch weiterhin. Aber wir haben minimale laufende Kosten. Ich glaube, die Server, die es gibt, die kosten auch ein bisschen was. Also es ist jetzt alles keine Ahnung. Das sind jetzt alles summa summarum irgendwas 100 oder 200 Euro im Jahr oder sonst was. Aber die bezahlen wir halt, damit wir das hier machen können. Deswegen einfach nur mal, damit das jedem klar ist. Deswegen haben wir auch nicht wahrscheinlich so eine vermeintliche, in Anführungsstrichen, und ich mache diese Anführungsstriche sehr groß, Qualität, andere Anführungsstriche, wie in Anführungsstrichen professionelle Podcasts, die damit ihr sogenanntes Geld verdienen. Ja, also das mal dazu. Aber eine Sache, die mir ja dann auch immer mal wieder wenn ich das schneide, höre ich ja die Podcast-Folge auch immer wieder. Und es stimmt ja, ich muss ein bisschen langsamer reden und ein Ticken organisierter wäre ja schon gar nicht so schlecht. Aber weil ich bin, wer ich bin, machen wir das nicht so. Deswegen nur so Mittel. Was das mag, weil ich würde jetzt ganz gern direkt zum Spiel gehen.
Wir gehen direkt zum Spiel. Der Link, ist mir gerade aufgefallen, wäre vorher vielleicht noch ganz gut. Das ist Ko-fi, also ko-fi/Echokraut.
Genau, da kann man hingehen und dann, wenn man will. So, ich würde jetzt ganz gerne direkt zum Spiel gehen und wie das bei unserem leidigen Thema der japanischen Rollenspiele so ist, ist so ziemlich alles, was wir dieser Tage spielen, Remake, Remaster, Wiederveröffentlichung, Port oder sonst irgendwas von einem älteren Spiel. So auch hier bei Tales of Graces, beziehungsweise das, was wir gespielt haben, ist Tales of Graces F Remastered. So.
Kleines F. Und,
kleines F. Forte. Tales of Graces Forte. So. Leute, ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz durch. Ursprünglich ist das erschienen für die Wii im Dezember 2009 nur in Japan. Dann gab es eine Tales of Graces F Variante für die PlayStation 3. Die ist in Japan 2010 erschienen, in Europa 2012. Und davon habe ich eine physische Special Edition, die ich ein einziges Mal eingelegt habe, wahrscheinlich dann eben 2012 und bin ein paar Schritte gelaufen und dann habe ich das selbstverständlich nie wieder gespielt. Das hat aber immer wieder aus dem Regal mich angelacht und irgendwie, aber guck doch mal, hier ist doch dieses Tales of. Und in der Zwischenzeit habe ich natürlich festgestellt, eigentlich magst du doch diverse Tales of's gar nicht. Jetzt hat sich das aber alles relativiert und so weiter. Und dann ist aber jetzt hier im Januar 2025 Tales of Graces F Remastered für die Nintendo Switch, für die PlayStation 4, für die PlayStation 5, für die Xbox One und für die Xbox Series Konsolen und für Windows im Sinne von Steam. Ich weiß nicht, ob es auf Epic ist. Auf jeden Fall auf dem PC kann man es im Store seiner Wahl auch kaufen. Die PlayStation 4, ich habe ja meine PS5 verkauft, weil dieses Gerät ist absolut sinnlos für mich und so wird es auch wahrscheinlich in der Zukunft bleiben. Ich habe Tales of Graces F Remastered auf der Xbox Series X gespielt. Das hat leider kein Play Anywhere. Das geht dann auch nur auf der Konsole.
Ich habe es auf der Nintendo Switch 2, die Nintendo Switch-Version gespielt. Die kein
was? Du hast doch eine Switch 2.
In der Tat habe ich das schon seit geraumer
Zeit. Seit wann hast du denn das?
Seit Weihnachten. Du warst doch bei mir und hast du die nicht gesehen?
Nein.
Ich hatte aber auch vor, es dir während einer Aufnahme hier zu sagen, weil ich wusste, dass du es verachtenswert findest.
Ich wusste es bis zu diesem Zeitpunkt. Ich dachte, du hast immer noch nur eine Switch.
Nein, ich habe da ab und zu ja schon Witze drüber gemacht in der WhatsApp-Gruppe. Wo mittlerweile die Hälfte der Leute eine Switch 2 haben und die andere Hälfte nicht.
Naja, also ich meine, das ist ja mittlerweile auch kein Problem mehr. Man kann sich ja einfach kaufen, aber jeder, der sich so ein Ding kauft, der hat wahrscheinlich seinen letzten guten Geschmack verloren. Aber naja, gut.
Ja, die ist halt, ich mag ja die Switch.
Ich kann das gar nicht, ich kann über die Switch gar nicht so abwertend reden, wie ich das gerne würde, weil ich weiß es ja gar nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich habe die einmal in einem Elektroladen in der Hand gehabt und dachte, oh, das fühlt sich zumindest nicht wie Müll an, aber mehr weiß ich auch nicht.
Ja, die ist halt voll geil. Also wenn ihr die Switch mögt, dann mögt ihr auch die Switch 2. Die ist halt
ja, die aber Switch, ich mag die Switch nicht.
Ich weiß, deswegen ist das für dich ja auch Unsinn, das Gerät. Aber ich liebe die Switch, deswegen ist das für mich völlig folgerichtig auch gewesen und ich finde die voll geil. Aber ja, die Version ist natürlich, also es ist die normale Switch-Version, da kann man das genauso drauf spielen. Das hat keine Vorteile, sie auf der Switch 2 zu spielen.
Okay, gut, dann können wir direkt bei den Plattformen bleiben. Ey Leute, für Wii und PlayStation 3, da gibt's Austin SV-Videos, die das auch noch vergleichen. Wir reden jetzt nur über die Remastered-Version und bleiben auch dabei, weil das ist das, was wir gespielt haben. Du hast trotzdem die Inferior-Version gespielt, weil selbst auf der Switch 2 läuft es auf der, in Anführungsstrichen, Oberweltkarte, beziehungsweise in den Gebieten und in den Kämpfen, beides mit 30 FPS und auf, ich glaube sogar, mindestens auf der PS5 und auf der Xbox Series läuft es überall mit 60 FPS. Und das ist Inferior deswegen, weil selbst in der PS3 und in der Wii-Version lief's halt in den Kämpfen schon mit 60 FPS, selbst in der fucking Wii-Version. Ey, oh Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was Nintendo für ein dummer Dreckshaufen an Scheißfirma ist. Aber wir haben uns dieses Leben ja scheinbar ausgewählt. Naja. Ach so, weil du gesagt hast, what a time to be alive. Lass es mich einfach hier wenigstens einmal sagen. Ich bin jeder Tag, der vergeht, im Jahr 2026 ärgere ich mich, dass wir in der Timeline leben, in der Milliardäre verehrt und nicht gehängt werden. Aber naja. Worum geht's eigentlich? Ach so, ja genau, das Videospiel. Das Einzige, was uns in diesem Wahnsinn bleibt, ist natürlich Videospiele. Also was ist jetzt nochmal das Besondere? Weil das ja nochmal ein Remaster, geiler Bruch, ne? Aber so sind wir halt. So ist das. So wird es auch für immer bleiben. Oder ihr gebt uns ganz viel Kofi. Dann werden wir in Anführungsstrichen professioneller und machen dann Werbung für irgendeinen Scheiß. Auf jeden Fall.
Für Holy Energy.
Ich wollte es nicht aussprechen, weil dann haben wir es jetzt trotzdem kostenlos. Ja, weil wir es jetzt kostenlos getan haben.
Das stimmt.
Deswegen macht Non-Menschen bitte. Jedenfalls.
Okay. Die schmecken scheiße.
Ich habe davon noch keinen probiert.
Ja,
ist mir auch komplett egal.
Meine Teenager-Söhne haben das und trinken das natürlich. Und dann, weil es eh im Haus war, habe ich es probiert und ich fand es ekelhaft. Deswegen, trinkt es nicht, es nervt.
Es nervt. So, also Tales of Graces F war ja schon für die PS3 ein Port mit diversen Verbesserungen und F Remastered ist von den Quality of Life Features, die da verbessert wurden, eher gemächlich, aber die es gibt, sind dennoch erwähnenswert, denn das ist zum einen eben Autosave, das gab es auf der PS3 nämlich noch nicht, das ist so eine verrückte Zeit gewesen, weil, also gut, in Japan ist es von 2010, dann hat es nochmal anderthalb Jahr oder ja fast 2 Jahre gedauert, bis das hier 2012 rausgekommen ist, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme 14,5 Jahre her und oder so knapp. Und da gab es halt einfach Autosave noch nicht. Es gab aber schon, ich weiß nicht, ob du das ab und zu benutzt hast, man muss es ja nicht, kannst du auf L1 drücken und dann steht da, wo du als nächstes hingehen sollst.
Mhm. Ja, das finde ich ganz praktisch eigentlich.
Ja, ja, genau. Und das ist eigentlich auch relativ genau. In dieser Remastered-Version ist jetzt allerdings noch so ein Stern, der dir noch genauer zeigt, hier geht's jetzt bitte lang. Und das Feature ist ein bisschen frustrierend, weil das auf der einen Seite natürlich sehr hilfreich ist, besonders in dieser Burg, wo ich gedacht habe, boah, ohne dieses Ding wäre ich halt irgendwo rumgelatscht. Gleichzeitig ist aber gerade in späteren Dungeons, wo man erst irgendwo anders irgendwelche Dinge regeln muss, wo lockt dich das dann die ganze Zeit dahin und das hat mich ab und zu mal ein bisschen verwirrt, ist aber im Großen und Ganzen eine größere Hilfe gewesen. Man kann diesen Stern aber sogar ausschalten.
Genau, und das finde ich, das ist ganz gut. Ja, was du meinst, es zeigt dir halt, es zeigt quasi literally auf die Tür, wo es weitergeht. Aber auch wenn die Tür halt noch zu ist und du die irgendwo öffnen musst, dann genau, sagt es dir halt, ja, hier durch die Tür musst du durch. Hier geht's weiter, gell? Hier kannst du halt noch nicht lang, aber das ist ja dein scheiß Problem. Aber hier geht's weiter dann später. Und da muss man dann halt trotzdem gucken. Aber ja, in so verzweigteren Dungeons ist es, glaube ich, trotzdem ganz gut. Ich habe das auch nie ausgestellt. Kämme, wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen. Mich hat das null gestört.
Ich habe das mal getestet, weil ich wissen wollte, wie ist es denn, wenn ich einfach nur diesen, ich sag mal, diesen Hint, also diesen Hinweis lese, wo es jetzt als nächstes hingeht. Mhm. Und dann habe ich es trotzdem irgendwann angelassen, weil so ist das eben. Man kann auch jederzeit den Schwierigkeitsgrad ändern auf einfach oder auf schwer. Und was es ganz am Anfang gibt, das ist eigentlich... Genau, es gibt diesen sogenannten Great Shop. Warum das Great Shop heißt, keine Ahnung. Das ist, ich glaube, das waren früher mal, musste man das erst durchgespielt haben. Ich weiß es nicht. Angeblich sind, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwelche DLCs dabei sind, weil Kostüme oder so habe ich nicht gefunden. Auf jeden Fall, diesen Great Shop kann man, wenn man das frisch zum ersten Mal startet, kann man Dinge in diesem Great Shop auswählen. Da muss man ein kleines bisschen vorsichtig sein, weil es gibt sinnvolle Sachen, die dir das Inventar größer machen. Das sollte man selbstverständlich einfach einstellen. Es gibt aber ein paar Sachen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie zum Beispiel fünffache Geschwindigkeit. Das ist nicht unbedingt sinnvoll. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man während das Spiel dann läuft, noch an- und ausschalten. Es gibt aber so ein paar Sachen, die sind permanent und die würde ich für den ersten Durchgang auslassen und nur das Inventar größer machen und alles andere würde ich tatsächlich eher auslassen. Was ich erst später dann auch festgestellt habe, es gibt zum Beispiel fünffach Schaden, aber das ist nicht nur der Schaden, den du machst, sondern das ist auch der Schaden, den du bekommst.
Naja, es ist, alle machen fünffach Schaden.
Genau.
Also du und die Gegner. Gibt auch zwei, es gibt zweifach Schaden und fünffach Schaden.
Ja, also das ist, das habe ich dann selbstverständlich nicht benutzt. Das Einzige, was ich dann gegen Ende benutzt habe, ist die fünffach Erfahrungspunkte und fünffach SP-Punkte, weil ich dann eben logischerweise keinen Bock mehr hatte zu grinden. Das ist dann wieder so ein bisschen mein Problem gewesen, weil ich habe mir das im Januar 2026, also fast ein Jahr nach Release, gekauft, weil wir wissen ja, dass man Spiele auf gar keinen Fall sofort kaufen müsste. Am besten, man wartet 25 Jahre, dann kriegt man immer noch was Neues. Siehe Diablo 2. Man kann sich Spiele erst nach 25 Jahren kaufen, das macht dann am meisten Sinn. Dann ist man auch in Rente. Oder wir sind dann immer noch nicht in Rente. So der Gottkanzler will, wird es nicht passieren. Ich hatte am Anfang einen ziemlich guten Drive und ich habe irgendwie 8 bis 10 Stunden direkt ziemlich viel durchgespielt. Dann habe ich zwischendrin was anderes gemacht. Das werde ich aber hoffentlich in einer anderen Folge erzählen. Und dann habe ich es jetzt aber doch endlich mal durchgespielt. Und weil ich so bin, wie ich bin, habe ich dann halt am Ende gesagt, okay, ich muss mal ein bisschen Gas geben.
Der Witz ist ja, du hast das, genau, so irgendwie 6 bis 8 Stunden gespielt. Dann hast du mir erzählt, hey, ich weiß nicht, ob du Tales of Graces F damals gespielt hast, aber hier gibt's jetzt dieses Remaster und das ist ja total gut.
Ja.
Im Gegensatz zu vielen anderen Tales-Spielen, die gerne mal, also die sind sowieso auch ein richtig geiles Tales-Spiel, ist meistens nur so gehobenes Mittelmaß mit vielleicht 2 Ausnahmen. Aber ja, die bewegen sich halt alle immer so in so einem mittleren Bereich. Und hier hast du aber gesagt, ey, hier, das ist gehobenes Mittelmaß, das ist einfach nur voll gut. Wenn du jetzt gerade sonst nichts hast, wenn du ein gutes JRPG spielen willst, hier Tales of Graces F. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das sagst, dann wird das so sein. Dann sind das Worte wie in Stein gemeißelt. Und ich habe mir das gekauft, habe auch sofort angefangen, das zu spielen, habe sofort gesehen, ja, fuck, er hat recht. Warum habe ich das damals nicht gespielt? Das ist ja voll gut. Und dann habe ich das so durchgepflügt irgendwie, habe dich eingeholt und hatte das innerhalb von ein paar Wochen dann irgendwie fertig gespielt. Und dann habe ich irgendwie auf dich jetzt noch voll lange gewartet, weil du dann was anderes gespielt hast, was dann irgendwie, also mich hat das voll so reingezogen auch. Ich dachte so, ah, das ist ja eigentlich, also es war nie so, oh, das ist ja total geil, ja, das ist ja der allergeilste Scheiß, sondern das war immer so, oh, für ein Tales-of-Spiel, das ist echt richtig, richtig gut.
Ja, bei mir ist, es kam so ein bisschen, deswegen habe ich gesagt, das ist nur für die Xbox, weil mir wurde quasi der Platz teilweise ein bisschen belegt und dann habe ich halt was anderes gespielt, was ich in einem anderen Zimmer spielen konnte. Und und dann hat mich was anderes irgendwie so reingezogen, wie das halt manchmal so ist. Ja, also das hat mich nie wirklich abgefuckt, weil dafür kannst du dir ja entsprechend das Spiel leichter beziehungsweise einstellen, wie du gerade willst. Ja, und ich habe immer wieder versucht, hinterher zu kommen, aber naja, wie das halt manchmal so ist. Und ich habe mich aber nie zwingen müssen, das zu spielen. So viel sei vielleicht schon mal gesagt. Mehr fällt mir jetzt zu diesen Quality of Life Features nicht ein. Das Erste, was mir ins Auge fällt, ist diese Grafik von jetzt, insbesondere von diesem Remaster. Ich finde die Grafik so geil. Ich finde von Design an sich her, dass das ist so eins über Chibi und eins unter realistisch. Aber trotzdem sehr Anime-mäßig. Aber sie haben es geschafft, dass alles wirklich richtig hochskaliert wird und hoch aufgelöst. Also das läuft auf der Konsole, wenn ich das richtig gesehen habe, läuft das auf 4K 60 FPS überall. Ja, weil ich meine, das ist eigentlich ein Wii-Spiel. Und sie haben es aber trotzdem geschafft, dass da nichts verpixelt aussieht. Also insbesondere dieses Remaster ist richtig, richtig gut technisch. Ja, da gibt es, Tales of Symphonia ist da zum Beispiel so ein Problem, wobei das kann man eigentlich, ich habe das damals probiert und ich fand es voll scheiße und das weiß ich nicht, ob man das wirklich nochmal nachholen muss. Da gibt es auch diverse Remaster, wo es überall nur in 30 FPS überall läuft, aber das ist hier nicht so, das kommt dann auf die Plattform drauf an. Ich habe nämlich herausgefunden, also weil es gab ja so 2025, beziehungsweise jetzt innerhalb von so einem Jahr ist ja Tales of Graces Remaster, Tales of Xillia Remaster, was ich damals auch nie gespielt habe, und Tales of Berseria jetzt kürzlich neu rausgekommen. Bei Berseria habe ich es jetzt nicht so eilig, weil das noch nicht so lange her ist und da ist wahrscheinlich der Unterschied auch nicht so super groß. Mhm. Aber die wurden alle von unterschiedlichen Studios gemacht, die den Port erledigen. Und ich glaube, Tales of Graces F hat Tose gemacht. Und das ist, ja, da kann man natürlich auch einsteigen. Ich glaube, es gibt noch Bibi Studios und ich glaube, Berseria ist von Toei. Keine Ahnung, das kann man rausfinden. Aber Tose hat hier den Port gemacht für Graces F und das ist gut zu wissen, weil so kann man sich daran nämlich auch so ein bisschen entlanghangeln. Was haben die denn dann noch so gemacht? Und ich mache dann immer ganz gerne den Deep Dive. Ach, das ist ja schön, das ist ja schön, das ist ja auch schön. Dann weiß man, dass das eher für eher qualitativ gute Sachen steht. Und ja, also auf einem technischen Level ist das absolut fantastisch. Das Quick Resume auf der Xbox funktioniert auch ganz fantastisch. Ab und zu ist das Spiel wieder zugegangen, aber da bin ich mir nie so ganz sicher, woran das liegt. Aber das macht ja auch nichts, weil dadurch, dass das eben Autosave hat, wird das ganz gut abgefedert und dann ist das alles in Ordnung. Mehr kann ich zu der Technik eigentlich nicht sagen, weil die ist halt ganz hervorragend.
Ich kann sagen, dass dir dieser FPS-Unterschied zwischen der Switch und der PlayStation und der Xbox, das fällt dir beim Spielen natürlich nicht auf. Ja, deswegen, klar, wenn ich das nebeneinander sehen würde, dann wäre das sicher so. Und wenn man das vorher weiß, kann man ja auch zur technisch besseren Version greifen. Für mich ist das halt, ja, ich habe das natürlich auch viel schneller durchgespielt als du, weil auf der Switch gibt es ja der Fernseher ist besetzt, ja egal, ja, dann nehme ich die aus dem Dock und spiel das dann einfach so, was für mich oft der Grund ist, bei älteren Spielen halt zur Switch-Version zu greifen. Ich meine, Leute, die aktuelle Spiele, vielleicht auf der Switch 2, weiß ich nicht, da habe ich noch nichts ausprobiert. Aber Leute, die die Switch-Version von einem aktuellen Spiel spielen und dann denken, ha, das ist ja technisch gar nicht so gut, dann ja, no shit. Ja, was erwartet ihr denn? Ja, aber sowas, also ich sage, man kann das gut auf der Switch spielen. Ja, dann läuft das langsamer, das merkst du im Zweifelsfall eh nicht. Und alles andere funktioniert sehr gut. Also da gibt's jetzt keinen Grund, diese Version nicht zu nehmen, wenn man vielleicht nur eine Switch hat oder prinzipiell gerne Sachen auf der Switch spielt, dann kann man das hier auch ruhig machen. Also ich bereue das jetzt auch nicht.
Ich wollte da jetzt auch nicht so drauf rumreiten, ich wollte es aber trotzdem erwähnen.
Ja, natürlich, kann man. Ist ja auch ein Fakt, natürlich, das kann man ja auch erwähnen.
Ist ja auch so. Es gibt noch andere Fakten und die beziehen sich leider auf das Spiel selbst. Weil, wie wir ja, weißt du, ich habe so das Gefühl, manchmal habe ich so das Gefühl, so es herrscht irgendwie so ein gewisser Grundkonsens in der Generation von uns, der, in Klammern der besten Generation aller Zeiten. Da, ja, die Tales of Spiele, die haben schon eine gewisse Qualität und die Grafik ist auch immer, also die Tales-Spiele, die dann zum, wenn die neu sind, dann sind die auch immer auf einem technisch aktuellen Stand und die sehen auch immer gut aus und die sind auch immer gut produziert, aber die haben irgendwie so ein komisches Gameplay, wo ich einfach nie kapiere, was das Spiel von mir will. Und bei Graces war es am Anfang, diese ersten 10 Stunden, da habe ich noch gedacht, ich glaube, ich verstehe es ein bisschen besser, weil Tales of ist ja nicht rundenbasiert. Für die Leute, die es nicht wissen, ist das nämlich einer dieser Action-JRPGs, wo man zwar auch über, also es gibt hier jetzt, na beziehungsweise es gibt halt keine Oberweltkarte, sondern es gibt halt diese zusammen, es ist eher so wie bei Final Fantasy X, eigentlich genauso wie bei Final Fantasy X.
Das stimmt, selbst am Ende, wenn du eine Karte hast, dann, gell?
Ja, ja, es ist genauso wie bei Final Fantasy X, dass du dann ganz am Ende halt so eine Karte, wie so eine Liste quasi eher hast, aber du hast kein Luftschiff oder Schiff, was du selber steuern kannst, das gibt es nicht, aber ich sag mal, alles ist quasi miteinander verbunden und man kann dann durch diese Gebiete laufen und man sieht die Gegner und man kann in die Reihen rennen und dann kommt der Kampfbildschirm und die Tales of Kämpfe sind in der Regel zwischen 30 oder sagen wir mal 20 bis 50 Sekunden. Die normalen Mob-Kämpfe sind dann schon vorbei. Deswegen ist das besonders erwähnenswert, dass die Kämpfe eben nur mit 30 FPS laufen, weil das ganze Gameplay lebt eigentlich davon, dass diese Kämpfe in 60 FPS laufen. Ja, es scheint ja auch so zu gehen, und man wird sich wahrscheinlich dran gewöhnen und so weiter. Aber deswegen nochmal hier der Hinweis. Und die Tales of Spiele neigen dazu, dass man einfach wild drauf loshämmert. Und zumindest in den ersten 10 Stunden hatte ich das Gefühl, dass es nicht so ist. Also es ist so, man hat zwar eine 3D-Arena, man läuft aber trotzdem wie auf so einer Schiene entlang. Und man läuft nicht frei durch die Arena, sondern man kann quasi nur nach vorne und nach hinten laufen. Sobald man einen Gegner anvisiert hat, ja, läuft man wie auf einer Schiene zu dem hin und zurück. Das hat mir schon mal ziemlich gut gefallen, weil sowas mag ich ja, ja. Ich will ja, dass Videospiele mir vorgaukeln, dass die Welt größer ist, als sie in Wirklichkeit ist und dass man das Gefühl hat, man ist übermächtiger, als man eigentlich ist.
Und das mit diesem Laufen auf dieser Schiene ist ja auch was, das ist ja, glaube fast immer so. Ich glaube, erst die aktuelleren Titel haben ja damit aufgehört. Das war ja auch von Anfang an schon so. Das allererste Tales of Phantasia auf dem Super Nintendo hat ja literally wie in so einem 2D-Jump'n'Run so einen Kampfbildschirm, wo du so von links nach rechts läufst. Und die späteren Titel haben dann quasi so 3D-Ansichten, aber der Kampf ist nicht wirklich 3D, genau, weil du, wenn du nach vorne drückst, läufst du halt einfach gerade auf den anvisierten Gegner zu. Du hast hier die Möglichkeit, zur Seite auszuweichen, wie in so einem alten Prügelspiel und quasi wie in so einem 25-Grad-Winkel gehst du dann so zur Seite, aber du lockst dann quasi wieder auf so einer geraden Linie ein. Also du bewegst dich nie so wirklich frei in diesem Kampfbildschirm. Das ist mir am Anfang lustigerweise erstmal gar nicht aufgefallen. Ja, ich habe jetzt so nach vorne gedrückt und dann greift er halt an. Beziehungsweise musst du ja nicht mal, kannst ja auch einfach, wenn du diesen, kannst den Kampf ja auch nochmal so zwischen automatisch und halbautomatisch so umstellen. Da habe ich mich aber auch nur so halb mit beschäftigt. Ich hatte diesen Modus, wenn du angreifen drückst, dann geht dein Charakter eigentlich sofort auf den nächsten Gegner zu. Deswegen hatte ich das erst gar nicht gemerkt. Ich weiß aber ja, dass die Tales of Spiele das so machen. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, welcher Teil damit aufgehört hat. Der aktuellste zum Zeitpunkt der Aufnahme, Tales of Arise, hat das ja nicht mehr. Und ich meine, Tales of Berseria hätte das auch schon nicht mehr gehabt.
Ja, ich glaube, das hat das auch schon nicht mehr. Weil so viel, ich weiß halt nicht, wie es Xillia gemacht hat. Das habe ich nie gespielt. Da warte ich jetzt drauf, dass das mal günstiger ist. Und das soll ja auch ganz toll sein. Oh, ja, und ich glaube das auch, weil bei Graces müssen wir jetzt halt noch ein bisschen über das Gameplay reden. Der Rest kommt dann später. Der gefällt mir nämlich auf jeden Fall besser. Also das kam, also zumindest am Anfang habe ich dann halt, okay, ich meine, ich habe ja Arise durchgespielt, in der Serie auch. Deswegen wusste ich, naja, das soll so ein bisschen das Beat'em-up-mäßige emulieren. Man könnte das Spiel ja sogar zu zweit spielen, aber auch nur in den Kämpfen, dass man da eine andere Figur spielt. Man muss auch nicht die ganze Zeit die vermeintliche Hauptfigur in Anführungsstrichen spielen oder die Figur, die man am Anfang die ganze Zeit spielt, habe ich dann aber doch gemacht, weil, ja, das habe ich dann halt einfach doch so gemacht. Und ich habe dann natürlich, weil ich die Strategie von den Partymitgliedern versucht so einzustellen, okay, der Heiler hat halt gefälligst Full Blast zu heilen und die Angreifer haben Full Blast anzugreifen und habe mir das dann entsprechend alles eingestellt. Und das hat auch bis zum Ende, hat das dann auch alles einigermaßen so funktioniert, wie ich das wollte. Ich habe nämlich eh das Gefühl, dass die KI okay genug ist, aber man kann, naja, es sind keine Jobs, man kann sogenannte Titel lernen. Und es gibt eine, wenn man in diese Auswahl geht im Menü, dann ist das ein riesengroßes Feld, also wirklich lächerlich viele. Und ich habe, bis ich es durchgespielt habe, vielleicht die Hälfte davon gehabt. Und man muss eben diese sogenannten Titel auswählen. Und da steht dann auf Stufe 1, machst du mehr Angriff, dann machst du einen Spezialangriff. Also da steht dann immer dabei, wie viel Stufen oder nach 5 Sternen ist der dann halt voll und dann kannst du den auch noch meistern. Das Spiel sagt dir aber, das bringt gar nicht so viel, mach das lieber nicht mit allem.
Und am Anfang hatte ich das noch so eingestellt, dass ich diese Titel quasi selber so händisch ausgewählt habe, welche die Figur als nächstes lernen soll, wann es einen neuen lernt und so weiter. Man kann das aber auch automatisieren.
Das wusste ich gar nicht.
Ich glaube, diese Titel haben so verschiedene, so genau, diese so Sterne quasi, die du durch diese Fähigkeitspunkte bekommst. Und du kannst das Spiel so einstellen, dass es nach 3 Sternen einen nächsten Titel auswählt oder nach 5.
Ach so.
Und 5 Sterne ist das höchste und danach kommt nur noch diese Meisterschaft. Und dann habe ich das Spiel so eingestellt, dass es nach 5 Sternen einfach automatisch einen neuen Titel auswählt und den dann lernt. Und dann habe ich mich nie wieder damit beschäftigt. Auch sicherlich ist da was, wo du ganz gezielt auswählen kannst und vielleicht kannst du auch so ein bisschen die Rolle der jeweiligen Figur da formen, aber das war mir, wie gesagt, ich habe das auf Easy auch gespielt und ich glaube, dass das auch einfach dann völlig keine Rolle spielt. Weil du vorhin sagtest, Kostüme hast du nicht gefunden. Hier stecken auch die Kostüme. Es gibt später Titel, die hauptsächlich auch, die als eine Fähigkeit in der Mitte oder am Ende einen Kostümwechsel haben. Und so kannst du neue Kostüme freischalten und die musst du sau kompliziert in so einem Bildschirm, den ich vorher nie gesehen hatte, so im Charakter-Status-Screen halt irgendwie auswählen.
Und da muss man dann L3 drücken oder so, glaube ich.
Genau, irgendwie sowas. Und da kannst du den Leuten dann ein anderes Outfit und so geben, so Sachen aus anderen Tales of spielen. Und ja, es ist aber, das ist ja völlig, völlig egal dann eigentlich auch.
Oh, aber da muss ich mal ganz kurz einhaken. Dieses, ja, das sind halt Kostüme einfach aus anderen Titeln. Das geht mir bei Persona auf den Sack. Das geht mir sogar selbst bei Neon Falcom auf den Sack. Und bei, wo ist das noch? Bei Atelier ist es so. Und immer wieder, oder hier jetzt bei Dragon Quest 7, kannst du dir die Kostüme für die aus Dragon Quest 8 kaufen und so. Und ich denke mir immer, das ist doch, was soll das denn? Wenn ich, dann spiele ich halt einfach Dragon Quest 8. Also was ist denn das für ein Scheiß? Wieso? Also sowas ist über mir.
Naja, das kommt immer, also wenn man sich in der Serie gut auskennt, bei Persona oder so, da sagt einem das ja wenigstens was, oder bei Neon Falcom spielen, ja, aber genau bei Atelier oder hier bei Tales of, dann so, ja toll, irgendein Kostüm von einer Figur, die ich nicht kenne aus dem Spiel, das ich nie gespielt habe, das ist ja geil, ja, und keine Ahnung, und ja, auch bei Persona, ich will nicht, dass die Figuren in Persona 3 wie die Schuluniformen aus Persona 5 tragen, das ist mir doch völlig gleichgültig, ja.
Nee, nicht nur gleichgültig, ich finde, das macht ja dann auch teilweise gar keinen Sinn. Jedenfalls, okay, fein, dieser ganze Kostümkack, das ist ja dann zum Glück auch nur kosmetisch. Ich habe selbstverständlich keine Lust gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe diese Titel nämlich händisch ausgewählt und habe versucht zu gucken, was lernt man denn da überhaupt, weil ich wollte meiner Heilerin nämlich so schnell wie es geht die Wiederbelebungszauber geben, weil das ist nämlich einer der Probleme, die ich bei Tales of immer und immer wieder habe, und das gab es auch hier, aber dadurch, dass man die Schwierigkeitsgrade einstellen kann, habe ich mal irgendeinen Bossgegner ein bisschen leichter gemacht, weil es gibt dieser eine Moment in einem Kampf, insbesondere in einem Bosskampf, ist dieser Moment, wo einer anfängt zu sterben, du hast 30 Wiederbelebungsflaschen, und es kannst machen, was du willst. Wenn du einmal anfängst, Wiederbelebungsflaschen schnell hintereinander zu benutzen, kannst du eigentlich neu anfangen. Weil dann schaffst du es nicht mehr. Weil dann bist du nur dabei, die Leute wieder zu beleben. Du kommst in keine Combo rein, dass du viel Schaden machen kannst, und dann ist eigentlich schon wieder vorbei. Und das ist mir einmal passiert, und dann habe ich den Kampf, glaube ich, mal auf leicht gemacht, und ich verstehe einfach bis zum Ende habe ich dann doch, ich dachte, ich hätte die Mechaniken verstanden, okay, alles klar, wenn du hier, es gibt diese A- und B-Art, das ist ja immer so dieses Ding aus Tales of, die Spezialangriffe sind Arts, A-R-T-E-S. Warum die A-Arts sind auf B bei mir gewesen, die B-Arts waren auf A, so, und dann habe ich einfach darauf.
A und E-Arts, oder? Die einen waren Explosiv-Arts, das war E. Und die anderen hießen A-Arts, glaube ich.
Also ich habe die ganze Zeit nur Aspel gespielt, und der hat dann nur A- und B-Arts gemacht. Und ja, pass auf, weil ich habe ja nur ihn die ganze Zeit gespielt, und du kannst ja, ich glaube, bei dieser einen Art kannst du tatsächlich auf eine Richtungstaste oder ja noch festlegen, okay, hier machst du diesen Angriff und und du kannst neue Angriffe durch diese Titel lernen. So viel habe ich verstanden. Deswegen habe ich das auch händig ausgewählt, weil wenn du dann auf Gegner, ich glaube R1 drückst, dann friert der Kampf ein, und dann siehst du, gegen was die schwach sind, und du kannst in deinem Kampf sogar deine Arts noch ändern, kannst es anpassen, ist das Humanoid, fliegen die, sind das Insekten, sind das Dämonen oder so, und dann kann man das so ein bisschen anpassen. Das habe ich auch alles gemacht, ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, ich kapiere nicht, was da los ist, und dann habe ich halt, okay, hoch und runter ist ein Angriff, nach vorne, nach hinten und so weiter. Hab das alles verstanden, und das hat dann auch immer ein bisschen was gebracht. Aber sobald du diese andere Art benutzen musst, da konnte ich nie irgendwas verändern. Da ist dann so ein Bau, also also du fängst mit einem Angriff an und dann flechtet das auf in andere. Und ich habe nicht verstanden, wie kann man das editieren und wie kommt man zu was hin und womit hängt das zusammen? Und am Anfang, die ersten 5 Stunden, nach jedem Kampf gibt es ein Tutorial-Screen. Also so ein Text.
Das stimmt, ja. Dieser Fertigkeitenbaum, der hängt vom Titel ab, soweit ich weiß. Der ändert sich je nachdem, oder kann sich ändern, wenn du einen anderen Titel hast. Ja, genau. Und dann nimmst du dann die Abzweigung mit einer Richtungstaste und dem Knopf gedrückt, wählst du auch da, wo es in den Baum lang geht. Auch damit habe ich mich aber nicht beschäftigt, weil, wie gesagt, auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad musst du das auch nicht. Da kannst du, wenn du im Kampf bei den Gegnern in den Status-Screen von den Gegnern guckst, dann steht da, ob die gegen A-Arts oder gegen E-Arts anfällig sind, und dann machst du halt das. Ja, und dann kommst du schon durch.
Ja, das ist ja eben dann doch wieder genau die Sache, weil einfaches drauf loshämmern kann dann eben doch helfen, und wenn man keine Lust hat, sich mit Mechaniken auseinanderzusetzen, macht man es eben auf leicht, und dann ist es eben auch das. Und das soll jetzt nicht negativ klingen, sondern das ist was Gutes. Ja, es ist immer was Gutes, wenn hinter einem Spiel ein System steckt, was man theoretisch lernen und verstehen könnte, aber entweder man hat keine Lust dazu oder man, weil das Problem, so, das grundsätzliche Problem bei solchen Sachen ist immer, dass wir halt keine Kinder mehr sind und wir können nichts mehr 5 Stunden am Stück spielen. Und selbst, ich habe auch oft genug in irgendwelchen Guides nachgelesen und ich habe es trotzdem nicht verstanden. Und ich habe ehrlich gesagt keine große Lust oder das macht mir von Grund auf nicht genug Spaß, dass ich will, mich da rein zu versetzen. Ich habe dir es, das habe ich dir ja schon mal erklärt, aber ich erkläre es jetzt einfach nochmal, weil zum Beispiel bei Trails of Cold Steel, besonders dem 3. Teil, oder nee, noch besser der 4. Teil, weil ich es da noch besser verstanden habe. Bei Trails of Cold Steel ist das ja rundenbasiert und es gibt so diese 2 Kerne und dann kann man sich noch seine so weitere das noch ein bisschen verfeinern. Und da habe ich halt ohne Guide rausgefunden, diese Figur kann super gut ausweichen. Dann kombiniere ich das mit dem Kern, der mir einen Counter macht bei Ausweichen, kombiniere noch den 2. Kern, dass sie beim Ausweichen 3-fachen Schaden macht, gebe super viel auf Ausweichen, sodass die Figur zu 99% ausweicht und macht quasi immer Counter-Damage. Und das habe ich halt verstanden und das fand ich geil und das ist super effektiv und so weiter. Und bei den Tales of Spielen habe ich am Anfang immer noch das Gefühl, ich verstehe es schon und irgendwann und besonders jetzt gegen Ende wurde es dann trotzdem einfach nur, ich habe die Richtungstasten einfach irgendwie bewegt und die ganze Zeit auf Angreifen gehämmert und habe versucht, mir die Arts irgendwo draufzulegen, die halbwegs Sinn machen. Und ich habe auch dann den Bossgegner auf normal tatsächlich geschafft und ich glaube sogar First Try, aber so richtig strategisch gezielt, naja, so mittel. Also ich habe halt mal die Arts angepasst und das war's dann. Und dann habe ich eigentlich nur noch drauf gehämmert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das fühlt sich dann irgendwie unbefriedigend an.
Ich fand das Kampfsystem allgemein nur so mittel, aber ich denke mir halt auch immer, wenn ich das in einem Modus spiele, dass ich das gar nicht richtig durchdringen brauche, dann kann ich mich aber auch nicht beschweren, dass das keine, also wenn ich die Tiefe dieses Systems gar nicht ausnutze, dann kann ich auch nicht sagen, dass das nicht tief genug ist. Deswegen ist das jetzt ein Vorwurf, den ich diesem Spiel nicht mache. Aber ich finde das, also du hast auf jeden Fall, ich gebe dir recht, ich finde das auch am besten, und mein Lieblingsbeispiel dafür ist halt dann Final Fantasy VII, wo du das Substanzsystem, um das Spiel einfach nur durchzuspielen, musst du da keine großartigen Kombinationen finden oder das richtig durchdringen. Ja, kannst du einfach die Zauber und ein paar HP-Plus-Dinger und so da reinwerfen und dann kommst du schon normal durch das Spiel durch. Aber wenn du halt wirklich was gegen die Weapons oder so reißen willst, ja, dann musst du da ja richtig tief einsteigen. Oder ja, nehmen wir ein aktuelleres Beispiel, nehmen wir Clair Obscur, wo du, um das Spiel einfach nur durchzuspielen, ja, kannst du auch einfach so ein bisschen mit den Pictos rumprobieren, ja, aber wenn du da auch wirklich den ganzen optionalen Scheiß machen willst oder so oder das in einer höheren Schwierigkeit spielen willst, dann musst du dich da richtig reinarbeiten und die in das System und die Kombination finden. Und ob das hier in dem Spiel in Graces F auch möglich ist, vielleicht, aber hatte ich keine Lust dazu und wollte das wirklich einfach, wollte das so als was konsumieren, was man einfach so wegspielen kann. Und ich finde auch jetzt so, ich sag jetzt so mal bei der emotionalen Tiefe oder eben nicht, die das ganze Spiel und die Story jetzt hat, ist auch angemessen, dass man beim Kampfsystem da so ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Ja, ich finde, das steht diesem Spiel eigentlich ganz gut zu Gesicht.
Ja, ich habe zum Beispiel auch diesen Eleth, also das ist halt auch so ein bisschen die Sache, Tales of Graces benutzt andere Wörter für Dinge, die es schon gibt. Mana ist Eleth und das ist dann das und naja, cool, ihr nennt das halt einfach anders, aber ich verstehe schon, was ihr meint. Irgendwann gibt es diesen komischen Mixer. Ich habe da Dinge reingemacht. Ich weiß gar nicht, wann das was macht und wie das was macht und ob mich das jetzt heilt oder sonst irgendwas. Ich habe das mit diesem Kochen, habe ich alles mal ausprobiert und dann kann man das in diesem Mixer machen. Man kann die Gerichte, die man gekocht hat, aber nicht im Kampf essen. Das geht nicht. Ich habe da super, dann findet man irgendwie Bücher, die man auch in den Mixer reinmachen kann. Das hat aber eher was damit zu tun, wenn du halt nichts von diesen Great Shop oder diese Vereinfachungen einschaltest. Und ich habe da super viel nicht verstanden. Ich habe auch das Waffen-Upgraden, ja, das habe ich dann plus eins gemacht. Und wie es weitergeht, ich habe das nie zu 100%. Ich habe immer mal wieder versucht, das zu machen. Und dann stand da aber, ja, jetzt kannst du die Waffe wieder auseinandernehmen. Ja, nein, ich will aber nicht. Warum kann ich das nicht auf Stufe plus 10 bringen? Wäre doch okay. Habe ich alles nicht verstanden. Habe ich auch alles nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe dann halt den Erfahrungsbooster hochgemacht, damit ich dann am Ende, weiß ich nicht, die waren dann Stufe 65 oder so und habe den Endboss dann trotzdem auf normal geschafft beim ersten Versuch, dann ist das ja in Ordnung, ja. Also wer sich damit mehr auseinandersetzen will, kann das tun, aber das ist immer so, das ist aber bei jedem Tales of ist das so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kapiere das nicht zu 100%, habe entsprechend damit auch nicht zu 100%, oder was heißt zu 100%, aber damit habe ich nicht so die Kontrolle, die ich ganz gerne hätte und das fühlt sich dann, und man kommt aber trotzdem immer weiter und es fühlt sich immer sehr merkwürdig an, aber es ist, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass so geht's mir halt. Ich hatte aber trotzdem so viel Spaß mit dem Spiel.
Ja, aber das ist doch die Hauptsache. Ja, das hat viele, wie alle Rollenspiele auch zu der Zeit und auch später, das hat wahnsinnig viele so Mechaniken mit Sachen, die du nebenher noch machen kannst. Genau, es hat so ein Upgrade-System, es hat ein Crafting-System für die Waffen. Und genau, dann gibt es diesen Eleth-Mixer, den du halt wie so ein Alchemie, wie der Alchemiekessel aus Dragon Quest, den du irgendwie mit dir rumschleppst und du gibst irgendwie so, der macht irgendwie zu so bestimmten Wahrscheinlichkeiten, zum Beispiel beim Rumlaufen zu 5% steht dann da, stellt er das und das her.
Genau.
Und das stellt er her, wenn im Kampf irgendwas passiert. Und den kannst du dann, der kriegt immer mehr so Slots, wo du dir so Gegenstände halt herstellen kannst. Und die brauchst du dann zum Waffen-Upgraden zum Beispiel. Oder das sind Zutaten für das Kochsystem, was es natürlich auch gibt. Genau, die Mahlzeiten sind aber nur so für in der Oberwelt quasi, in den Kämpfen kannst du nur diese speziellen Kampf-Items zur Heilung und zum Wiederbeleben benutzen. Und ja, auch damit, da habe ich mich so ein bisschen mit beschäftigt. Das ist okay, Waffen upgraden ist ja immer, klingt immer gut. Es gibt auch sehr, sehr viele Waffen, aber ja, manchmal habe ich auch nicht verstanden, warum kann ich die jetzt nicht weiter upgraden? Warum ist die angeblich besser? Und was da lustig ist, am Ende hatte Aspel, also die Hauptfigur, bei mir ein Schwert, das sah aus wie die Giraffe. Und damit habe ich das ganze Spiel, das war eine Giraffe. Also er hat so eine Cartoon-Giraffe mit so einem ganz langen Hals. Das war die Klinge. Und er hat die hinten so an den Füßen, an den Hinterläufen quasi so gepackt. Und er hat die, du hast diese Waffen dann ja auch in den Ingame-Cutscenes. Und das sah halt immer so lustig aus, wenn da halt irgendwas voll Dramatisches passiert. Kampf gegen den Bösen. Und Aspel zieht halt so eine Giraffe so aus dem Nichts und bedroht den Gegner dann damit. Das war immer sehr lustig. Aber die hatte die besten Stats, also was, ja, ich Giraffe go und habe dann damit das Spiel auch beendet.
Also ich glaube, die hatte ich gar nicht. Ja, genau. Aber so, jetzt habe ich erstmal darüber, was erzählt. Was aber so, jetzt die erzählerische Komponente und da war ich wirklich mega überrascht. Das Spiel hat super viele In-Game-Cutscenes, also das hat verschiedene Stufen. Es gibt quasi Anime-Sequenzen, auch viel mehr als ich dachte, auch zwischendrin als Zwischensequenz. Dann gibt es quasi diese, die Kamera ist so, wie es ist und es kommen halt einfach die Sprechblasen. Das ist dann teilweise, das ist aber auch voll oft vertont. Und dann gibt es quasi Spielgrafik zwischen Sequenzen und alles ist vertont. Also von diesen Zwischensequenzen. Wenn man dann rumläuft und mit den Figuren so, mit den NPC redet, das ist dann nicht vertont. Aber da war ich, und das ist richtig, richtig viel, völlig begeistert.
Und es gibt, ich weiß nicht, ob du das schon gemeint hattest, es gibt diese, was ja auch für die Tales of Serie typisch ist, es gibt diese Sequenzen, wo du nur so Charakterporträts quasi hast.
Stimmt,
ja. Die aber die Münder bewegen und so ein bisschen Bewegung haben, die da auch wie die Private Actions quasi aus der Star Ocean Reihe, wo die dann auch nochmal, das sind immer, da passiert dann nie was Story-Relevantes, das sind dann immer so
Doch,
Interaktionen.
Also Graces war das schon teilweise Story-relevant.
Ja, aber großteils sind das mehr so Interaktionen zwischen den Partymitgliedern, die halt den Figuren noch so ein bisschen Hintergrund und Flavor und so geben. Was auch immer. Sowas mag ich immer gerne und genau, auch das immer voll vertont.
Ja, alles voll crazy. Also jede dieser, ich sag mal, Select-Sequenzen, wenn man auf Select drückt, die sind alle voll vertont. Das ist nämlich, glaube ich, bei Symphonia nicht so gewesen. Da muss man das nämlich alles lesen. Das ist dann immer so ein bisschen müßig gewesen. Aber mein erster Gedanke, während ich das nämlich so gespielt habe, weil die Kämpfe gehen ja trotzdem, weil die halt eben so schnell sind. Und das ist, ja, manchmal denke ich so, es geht so schnell, dass ich halt gar nicht verstehe, was eigentlich passiert. Die Kämpfe gehen relativ schnell und es geht halt immer vorwärts. Es geht direkt weiter und es hat sich die ganze, und es kommen so viele vertonte Zwischensequenzen, das hat sich angefühlt wie ein interaktives Märchen. Das ist voll geil.
Ja, das ist mir auch, das ist das, womit du mich überzeugt hattest, mir das auch sofort, ich glaube, es war im Angebot auch gerade noch so, mir das zu holen und sofort anzufangen, weil du hast gesagt, ich spiele das seit 6 Stunden oder so und es passiert die ganze Zeit was. Es geht immer vom nächsten Punkt zum nächsten. Es gibt keinen dummen Side-Content, es gibt kein Backtracking, es geht hier die ganze Zeit vorwärts. Backtracking gibt's am Ende dann schon, ja, ich weiß, aber gerade der Anfang des Spiels und fast das ganze Spiel hindurch ist das wirklich so, dass es kommt Ereignis auf Ereignis. Du gehst dahin, da passiert was, dann schicken sie dich dahin, da passiert was, dann gehst du dahin, da passiert was und da passiert was. Und gerade heutzutage oder in den Jahren auch nach diesem Spiel sind die ersten 10 Stunden oder manchmal sogar länger von so einem JRPG sind ja auch gerne mal sehr behäbig. Ja, und es ist nicht so, dass ich das prinzipiell scheiße finde, aber bei manchen Spielen klappt es besser als bei anderen. Ja, und manchmal wünscht man sich, ja, ist ja gut, jetzt kommt doch mal bitte zum Punkt, lasst mich hier irgendwas machen, lasst mich spielen. Ja, und ich will, dass hier was passiert. Und das ist halt Gedanken, die du bei hier beim Spielen von Tales of Graces halt zu keiner Sekunde eigentlich hast. Es geht immer vorwärts. Ja, und das Spiel zieht dich da durch die Geschichte durch. Und das hat mir auch die ganze Zeit wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Das ist nämlich, weil ganz oft ist nämlich dieses Problem mit, hier ist quasi ein extra Tutorial und dann wird nie wieder irgendwas davon erklärt und dann geht das Spiel los und sowas ist ja eigentlich scheiß Game Design. Und hier geht die Story die ganze Zeit weiter und du bekommst immer graduell was dazu, ja. Deswegen, wir haben ja hier über Sachen geredet, die es gibt, ja. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas gänzlich übersehen habe. Nur ich habe teilweise, wie dieser Eleth-Mixer zum Beispiel, das sind halt Wahrscheinlichkeiten. Das passiert halt zufällig. Und da steht halt, ja, tu da irgendwas rein. Und das habe ich dann gemacht. Und dann lief's und habe ab und zu das mal geändert, wenn ich irgendwie mal was Neues gekocht habe und dachte, ach, naja, probiere ich mal das aus. Und ich weiß nicht, ob das so intendiert ist und wir es aus Versehen richtig gemacht haben, aber das so fühlt sich halt Tales of Gameplay-mäßig ganz oft an, dass man irgendwie aus Versehen was richtig gemacht hat. Aber das macht nichts, weil die Story ist nämlich, also naja, die Grundstory an sich, Tales of ist da eine sehr interessante Wundertüte. Und ich will jetzt zumindest mal die Grundprämisse, will ich jetzt, kann man ja schon mal so spoilerfrei sagen, weil die Hauptfigur ist nämlich, also die Figur, die man zum Großteil spielt, wäre Asbel. Und das Spiel fängt an, als die meisten der Figuren sind das quasi noch Kinder. Da sind die, glaube ich, so 8 oder 9. Und die sind dann eben auf so einem Blumenbeet spielen. Und dann wacht da so ein junges Mädchen auf. Und na, wer bist denn du? Ja, keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe Gedächtnisverlust. Und dann denkt man, oh, ist das wieder so eine dumme, klischeebehaftete Sache? Aber wie sich natürlich rausstellt, geht's dann natürlich noch um was anderes und so weiter und so weiter. Und also es wird dann schon, vor allen Dingen gegen Ende, wird's dann wieder ziemlich crazy. Und die andere Serie, die sich auch so ähnlich spielt, an die musste ich hier auch wieder sehr oft denken. Und das ist aber was Gutes.
Ja, da ist es schwer jetzt spoilerfrei was zu sagen. Ja. Man könnte es mit einem anderen Tales of Spiel vergleichen, wo ich genau dieselben oder wo wir beide genau dieselben Gedanken hatten, aber auch das ist quasi eigentlich ein Spoiler. Und ja, am Anfang, die Geschichte ist die ganze Zeit eigentlich schon irgendwie auch sehr klischeebehaftet, aber ja, weiß ich nicht. Wann war das in einem JRPG mal was? Also das schreckt mich nicht im Prinzip ab. Ja, nee. auch damit kann man nette Sachen machen. Und das tun sie auch. Ja, Asbel will dann halt von Anfang an dieses Mädchen mit Gedächtnisschwund halt beschützen, gibt ihren Namen und nimmt sie mit nach Hause und dann passiert später was, wo die halt voneinander getrennt werden und dann gibt's einen Zeitsprung, so dass genau. man dann sind die so, keine Ahnung, 19 oder so.
Ja.
Irgendwie sowas. Ich glaube, der Zeitsprung ist irgendwie 7 Jahre oder 8 Jahre oder
ja,
so.
Ja, stimmt. Nee, sind 7 Jahre.
Genau. Und dann geht's weiter und natürlich treffen die dann wieder aufeinander und dann geht es um das Mysterium, wer dieses Mädchen ist, wo die herkommt, was das alles soll und warum ist der Böse, was hat er für einen bösen Plan und der hat den bösen Plan, den alle haben, weil er ein Böser ist.
Okay, und, ja, so ungefähr. Es ist aber trotzdem cool. Das ist ja, eben wegen der Inszenierung und weil da so viele Zwischensequenzen sind, ist das trotzdem cool und wie ich eben gesagt habe, es fühlt sich halt an wie so ein Märchen, was dann einfach, weil du hast entweder hast du so ein bisschen Worldbuilding, weil du hast ja dann diese verschiedenen Gebiete, es gibt eine Wüste, die hat bestimmte Probleme, dann gibt es eine Eisregion, die hat bestimmte Probleme und dann wird quasi damit die Welt so ein bisschen erklärt und gleichzeitig wird quasi eine Figur wird quasi graduell immer ja, böser quasi und das wächst alles mit so zusammen und das Pacing ist einfach cool und irgendwie hatte ich da ganz nie den Gedanken, na, das war jetzt aber unnötig oder warum ist hier jetzt, und wie gesagt, Sidequests, gibt es das? Gibt doch gar keine Sidequests.
Die gibt es schon, vor allem später dann, wenn sich dann die Welt öffnet, wenn du die Möglichkeit hast, da auf der Karte rumzureisen. Aber ja, auch die habe ich dann auch nicht gemacht und das muss man auch nicht, ja. Genau, das, was wir vorhin auch meinten, das Pacing ist einfach die ganze Zeit wirklich gut. Allgemein, aber vor allem halt für ein JRPG aus dieser Zeit oder eigentlich aus allen Zeiten, war es einfach schön, mal eins zu spielen, das halt so ein straffes Pacing hat. Das fand ich einfach schön. Und ich mag auch, und trotzdem hat es Zeit für viele Momente zwischen den Charakteren. Das mochte ich auch gerne. Das ist bei Tales of aber meistens so. Gerade auch mit diesen, wo die Charakterporträts dann nur so die Köpfe miteinander reden. Da steckt immer sehr, sehr viele charmante Sachen drin. Ja. Und was ich hier auch mochte, ist, nach den Kämpfen, so in den Siegbildschirmen, gibt's auch immer noch so,
stimmt,
unterhalten sich die Charaktere auch oder machen so viele Sachen, die denen nochmal, ja, wo man halt einfach sieht, wie die miteinander interagieren. Eins hatte ich mir aufgeschrieben, weil ich es einfach besonders lustig fand. Natürlich hat Aspel hat seine Kindheitsfreundin Sharia, die natürlich in ihn verliebt ist und die er gar nicht bemerkt, weil das für ihn halt seine beste Freundin ist und bla bla bla. Und da gibt es so einen lustigen Moment, wo Sharia am Ende vom Kampf sieht man halt, dass die so hingefallen ist und so ein anderer Charakter, so ein älterer Soldat, Malik heißt der hilft ihr so auf. Und sie denkt dann so, ach, wäre es schön, wenn Aspel mir aufhelfen würde. Und man sieht im Hintergrund, wie Aspel so damit beschäftigt ist, so mit seinem Schwert so zu posen. So wie Figuren wie Cloud Strife halt am Ende von einem Kampf, wo er sein Schwert dreht. Aspel steht auch da so und hält sein Schwert so geil in die Luft, ja, und kriegt es überhaupt nicht mit, dass Sharia hingefallen ist. Und das fand ich super lustig immer. Die nutzen sich dann, also die wiederholen sich dann irgendwann auch alle, dann nutzt sich das ein bisschen ab. So, aber beim ersten Mal fand ich das sehr, sehr witzig.
Ja, das sind so diese kleinen Details, die dann ausgelebt werden und die das Ganze dann ein bisschen lebendiger machen. Und das,
ja, genau.
Das ist schon echt cool. Jetzt muss ich mal überlegen, ich würde ganz gerne einen kleinen Spoilerteil machen, weil wir haben noch kein Abschlussgespräch gehabt über die Story beziehungsweise über diverse Dinge.
Ja, können wir machen. Auch da ist, also, ja, wir können einen Spoilerteil machen. Ich finde den bei dem Spiel fast nicht so wichtig, weil ich auch sage, das spielst du nicht wegen der geilen Geschichte, ja, sondern, wie gesagt, wegen den Figuren und so dann vielleicht noch. Das kann man aber auch erleben, wenn man weiß, wie das ausgeht. Auch wenn der böse ist und was der macht, das ist halt, ist das wirklich ein Spoiler, könnte man diskutieren.
Ja, okay, aber wir können es. Naja, nee, wir können es uns eigentlich auch schenken. Ich wollte eigentlich nur sagen,
wir können vorher warnen. Manche Leute wollen das ja gar nicht. Deswegen, wir können schon vorher warnen und das hinter eine Spoilerwarnung packen. Das ist okay. Aber manche, es gibt in diesem Spiel nicht einen einzigen geilen Twist, ja, den man irgendwie groß verraten könnte oder so. Das sehe ich hier eigentlich gar nicht. Aber keine Ahnung, willst du vorher noch irgendwas anderes sagen?
Jetzt fällt mir natürlich nichts mehr ein. Also
mir fällt eine Sache ein. Wenn wir einen Spoilerteil machen, besprechen wir die vorher, weil oft ist es ja so, dann fällt uns im Spoilerteil irgendwas ein, aber den was wir noch sagen wollen, den hören aber manche Leute dann ja vielleicht gar nicht mehr. Deswegen möchte ich, das ist ein Thema, ein größeres, das ich vorher noch ansprechen möchte. Da hatten wir es auch im Vorfeld von. Wir beide schimpfen ja gerne über die komplette PS3-Ära, vor allem, wenn es um die JRPGs aus dieser Ära angeht, weil da gab es nicht so viele und die, die es gab, die waren alle nicht so geil bis scheiße. Und deswegen, und hier haben wir ja wirklich ein JRPG, das auf der PS3 zumindest auch rausgekommen ist, das ja wirklich, also so gut ist oder so mittelmäßig bis gut, dass es damals ja völlig gestrahlt hätte in einem Glanz. Und ich überlege wirklich, fällt mir ein besseres PS3 JRPG ein, außer Final Fantasy 13 vielleicht, das besser ist als sein Ruf. Und ich muss dann wirklich überlegen, ich weiß es nicht. Ja. Deswegen ist das vielleicht das eine gute PS3 JRPG?
Ich glaube schon. Ah, nee, wir haben Xillia noch nicht gespielt. Weil da hörte während, da ist, glaube ich, der Zeitunterschied auch nicht so crazy gewesen und das ist auch direkt für die PS3 rausgekommen. Aber Xillia 1 und 2 genießt einen sehr guten Ruf und ich glaube, das könnte sogar noch ein Ticken besser sein. Das müsste man dann eben nochmal spielen. Aber wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die Tales of dann da, dass die Fahne hochhalten und das gut ist, ja, hätte ich halt nicht gedacht. Aber gleichzeitig merke ich jetzt auch, dass das ist, Graces kam nach Vesperia raus. Weil wir haben ja mal Vesperia versucht zu spielen und wir fanden das ja ödenst ewig langweilig. Da ging es 15 Stunden um diese dummen Wassersteindiebe und es war alles egal und keiner hat das Kampfsystem kapiert. Und in Wirklichkeit ist das, glaube ich, gar nicht so toll. Aber hier war nämlich, weil ich das ja alles schon gewusst hatte, hier ging mir das nie so. Da war erstens die Story interessanter, da ist die ganze Zeit was Neues und anderes Interessantes passiert und ich hatte mehr das Gefühl, das Kampfsystem zu verstehen und ich hatte selbst auf normal nicht das Gefühl, permanent, das ist nämlich das Problem, bei diesen Älteren habe ich nämlich selbst in Mobcampen sowas von auf den Sack gekriegt, dass ich gedacht habe, warum ist das denn so schwer? Und hier war das dann aber, wenn dann nur bei Bossgegnern. Und ich glaube, dass alles, weil wenn ich jetzt in die Liste gucke, was jetzt nach Graces rausgekommen ist, das ist ja dann nur noch Xillia 1 und 2, Zestiria und Berseria und dann eben Arise. Und all die, ich glaube, die gefallen mir ganz gut. Deswegen will ich auf jeden Fall Xillia auch noch nachholen und kann Graces F jedem, also wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann spielt ihr das.
Genau, macht mal. Nee, wirklich auch. Also ich bin der Reihe ja schon ganz wohlgesonnen, weil zumindest kann man sagen, die waren nie scheiße. Ja, also ich habe auch echt einige, ich habe auch nochmal geguckt, welche ich davon
alles... Ich fand Symphonia schon voll scheiße, muss ich mal sagen.
Okay, das habe ich nicht gespielt. Also ich habe die, alle, die ich gespielt habe, da ist jetzt keins dabei, wo ich sage, dass das richtiger Müll gewesen ist. Die sind immer mittelmäßig bis gut. Ja, und das ist ja auch was, das kannst du nicht über alle Reihen oder so sagen. Und aber ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass mich das hier wirklich so catcht und ich wünschte, ich hätte das damals gespielt und gehe davon aus, dass mir das da auch schon so gesehen gegangen wäre und dass ich hier halt wirklich, boah, endlich ja ein JRPG für meine PS3, das hier halt wirklich wenigstens ein bisschen was kann, ja, und nicht so ein Rockrepierer ist wie Ni no Kuni oder so. Und ja, dass wir immer erwähnen müssen an dieser Stelle, wenn es um scheiß PS3-JRPGs geht.
Weil bei Ni no Kuni ist der Fall so hoch, weil ich das hatte stimmt. Wirklich die Hoffnung, das wird es. Und dann ist das ja so was, war das ja so schlimm. Ja. Da war der Fall einfach so tief, das war der Moment, wo ich halt gemerkt habe, okay, fuck, die goldene Ära ist vorbei. Ja. Und sie weiß nicht, ob die jemals wieder, egal. Ich würde nicht sagen, sie kam wieder. Es gab dann immer mal wieder Lichtblicke, aber anyway. Ja. Was hast du gerade? Achso, genau. Wir können ja aber trotzdem froh sein, auch wenn wir es damals nicht gespielt haben, obwohl ich es ja hätte können, haben wir ja jetzt trotzdem die bessere Version gespielt. Ja. Und haben es ja und haben wenigstens die relativ kurz nach Release gespielt und jetzt haben wir die beste Version von allem gespielt, weil das auch grafisch jetzt am besten ist und jetzt können wir uns wenigstens darüber freuen.
Ja, das stimmt.
Ja? Deswegen, ja. Und jetzt gehen wir ganz kurz in den Spoilerteil. Da wird jetzt eigentlich nicht so viel verraten. Also selbst wenn ihr das noch spielen wollt, könnt ihr hier zuhören. Ist eigentlich nicht so mega schlimm. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich erwähnen würde und die passieren jetzt. Klick, klack, lege die Kluck. Ja, was anderes habe ich nicht. Ist dir aufgefallen, dass die ganzen Namen Lambda, Fourier, Poisson, das ist alles mathematisch? Weil es gibt eine Fast-Fourier-Transformation zum Beispiel.
Ah.
Ja, das sind alles Mathe-Namen. Ach scheiße, jetzt habe ich vergessen zu sagen, dass der Name voll sinnlos ist. Mit Tales of Graces, entweder die Grazien oder die Gnade, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Der Titel des Spiels macht gar keinen Sinn.
Ja, es hat auch was, warum ist, keine Ahnung. Also, das ist ja jetzt nicht so ein ausgedachtes Wort wie Xilia, Sestiria, ja, oder, sondern ja, das ist ja einfach so ein richtiges Wort, aber keine Ahnung. In Tales of Hearts geht's halt wenigstens auch um Herzen und Sachen, die da drin stecken. Das war auch ganz gut übrigens. Und, aber hier bei, ich hab das auch nicht verstanden, aber ja, das war mir dann auch egal. Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ich fand die Namen dann schon auch sehr seltsam, gerade Lambda oder so auch. Aber gut zu wissen, das finde ich cool.
Ja, also das sind alles Mathebegriffe.
Ja.
Und das ist, glaube ich, einfach so. Ich habe da jetzt keinen tieferen Sinn dahinter verstanden.
Den gibt's, glaube ich, auch. Das ist wieder dieses japanische, oh, das klingt cool. Lass mal alles voll mit christlicher Ikonografie machen, weil es geil aussieht.
Ja, ja.
Und hier ist das, lass mal einfach das machen, das klingt einfach geil. Ja.
Was ich nicht verstanden habe, weil Lambda ist ja in Richard drin. Das ist ja relativ früh sehr klar. Und ganz am Ende hast du ja auch nochmal die Sequenz, okay, Richard ist da irgendwie von seinem Onkel vergiftet worden, was ja ganz am Anfang passiert. Und dann geht Lambda in ihn rein, um ihn quasi zu retten. Und man sieht ja schon die ganze Zeit, na, es ist ja eigentlich eher so Frankensteins Kreatur. Das will ja eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Warum sind wir denn eigentlich so böse zu ihm? Was ich nicht verstehe ist, ganz am Anfang habe ich mich das schon gefragt, weil da siehst du ja Lambda auch schon ganz kurz. Richard liegt da ja auf so einem Altar und es wirkte die ganze Zeit so, als wäre der von jemand dahin gebracht worden, um Lambda geopfert zu werden. Aber das ist ja gar nicht so. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum liegt der denn, wenn der so krank ist, warum ist der denn dann in diese Katakomben gegangen und hat sich dann auf den Altar gelegt?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich dachte, er wäre da irgendwie runter und wäre dann da zusammengebrochen. Aber ja, es stimmt, so wie man ihn da liegen sieht. Keine Ahnung, kann ich dir jetzt so auch nicht mehr sagen. Ich habe auch erst, also das, man sieht das dann ja, dieses Monster, das einen da angreift, wo ja. Sophie dann auch stirbt, dann das erste Mal, bevor dieser Timeskip kommt und später dann ja kommt dann die Auflösung, dass das schon Lambda gewesen ist und ja, keine Ahnung. Ich fand das schwierig, diese Szenen, wo man den als Kind oder in so einer kindlichen Form sieht, wo man ja offensichtlich so mit dem so sympathisieren soll. Und später ist er dann aber trotzdem halt einfach der Böse, gegen den man kämpfen muss. Das fand ich auch so, das habt ihr jetzt so aufgebaut, aber so wirklich was machen tut ihr damit dann nicht. Ich hau den am Ende halt dann doch irgendwie um. Ja, und
ja,
keine Ahnung. Und es ist ja auch so, das meinte ich, da kommt jetzt kein krasser Twist. Es ist ja relativ schnell klar, okay, Richard steht unter Einfluss von irgendeiner bösen Macht und dann erfährt man halt, wie die heißt und wer das ist. Aber in dieser bloßen Sache ändert das ja nichts mehr. Ist die ganze Zeit klar, der wird von irgendwas Bösem kontrolliert. Und so ist es auch. Und am Ende kämpft man gegen den und gegen das Böse, was sie kontrolliert. Und das ist halt so.
Ja, schon. Es kommt halt die Komponente damit rein, dass du wieder auf einem anderen Planeten bist. Und da ist dann die Figur, die dir helfen soll, ist dann in Wirklichkeit doch die Böse. Und dass halt das Lambda quasi nur sich immer ein neues Gefäß sucht und in dieser Kindgestalt von diesem einen Mann da eben gepflegt und großgezogen wird und behütet wird und dass man da, das soll diese emotionale Komponente sein, die ist mir nie so, ja, wie soll ich sagen, das hat mich nie so richtig berührt. Aber ich finde es trotzdem cool, dass es das gegeben hat und das hat dem Ganzen nochmal so einen etwas anderen Spin gegeben, weil ja, es ist dann eben doch nicht einfach nur random Gottheit. Und was mir auch besonders gut gefällt, ist, es ist nicht die böse Wolke kommt jetzt am Ende. Da ist kein Man behind the Man. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Das stimmt, ja. Nö, ich finde das auch, dass sie das machen oder das versuchen, dem da so mehr Tiefgang zu geben. Das ist ja okay. Genau so wie du meintest, das hat halt, ich weiß nicht, ob einen das emotional so krass berühren soll. Das hat jetzt bei mir irgendwie nicht so funktioniert. Obwohl so Sachen mit so Kindern, das funktioniert bei mir eigentlich sehr gut. In diesem Fall, vielleicht war es mir ein bisschen zu plump auch, aber.
Naja, weil es ja auch keine Menschen sind.
Ja, aber schlimm fand ich es jetzt auch nicht, ja. Und klar, und dann kommt der Reveal, dass Sophie ist der Terminator halt quasi und
Protoss Hayes.
Das habe ich. Ja, das ist so ein dummer Name. Das ist so. Ja, das klingt voll. Das ist so, keine Ahnung. Sowas, was Hideo Kojima wird sowas geil finden, glaube ich. Ja, und dann gleich. Aber Protoss Hayes, was soll das überhaupt bedeuten? Und was? Ach, so ein Blöd. Das klingt doch gar nicht wie ein Name, sondern ja, das ist totaler Unsinn. Ja. Und
aber dieses Konzept, dass sie ein humanoider Androide ist, der aber irgendwie so aus mikroskopisch Billionen von Partikeln besteht und diese Partikel in andere Menschen geben kann, damit die dann Kräfte kriegen. Das finde ich cool.
Das war geil. Genau, das auch ist, wo sie die 8 Jahre gewesen ist, quasi so in ihren Freunden drin. Und deswegen haben die so super, also deswegen können die Arzt, da haben die diese Superkräfte, diese Heilungskräfte, die Sherry ja hat und so. Ja, das fand ich auch alles cool. Auch, dass dann später diesen Science-Fiction-Spin noch bekommt, das ist ja auch was andere Tales of Spiele und andere JRPGs dann auch machen. Erst ist halt alles dieses Fantasy-Ding und dann verlässt du aber den Planeten und kommst auf diesen, huch, wir sind ja nur ein Mond quasi und das fand ich auch gut. Also es hat sich dann ein bisschen, eigentlich ist ja umgekehrt, eigentlich ist ja das andere Spiel, das Spiel, was das später dann gemacht hat, das wir jetzt halt zuerst gespielt haben und Tales of Graces hat das ja quasi vorher gemacht.
Genau.
Aber das fand ich auch alles, das war alles cool.
Ich finde es nämlich auch immer ganz angenehm, weil so erklärst du nämlich in-game, wieso nur die das können und das wird nämlich ein bisschen zu selten gemacht und wenn man sich halt überlegt, dass das in Wirklichkeit von 2009 ist, dann ist wirklich so, oh Mann, das ist eigentlich voll cool, da sind so viele Sachen, das war damals schon irgendwie cool, aber weil zur falschen Zeit am falschen Ort, aber dafür jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Lass mich überlegen, ob ich dazu noch irgendwas sagen kann. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass ich das sehr gerne mag. Wir haben jetzt gar nicht gesagt, ich glaube, ich habe 35 Stunden gebraucht oder so. Ach ja, genau, nee, lass mich das noch sagen. Ich habe ganz am Ende diese Übersicht, wo du mit dem Luftschiff oder Flugschiff, mit Shuttle, da kannst du ja die Gegend scannen. Und da habe ich einmal irgend so ein Grab von, na scheiße, wie heißt der blaue Typ? Hubert gefunden und hab da seine beste Waffe gefunden. Und was auch krass ist, storymäßig siehst du ja in der Rückblende, wie Lambda Erfinia oder wie das heißt, auf die Erde geschickt wird und da abstürzt. Und ich hab durch Zufall tatsächlich die Crash-Site gefunden und hab dann gegen die Hülle von Lambda damals gekämpft.
Ja, da gibt's, das ist, meine ich, es gibt Sidequests, ja, wobei doch
gibt's. Naja, aber das ist ja keine Sidequest.
Naja, aber es gibt ja doch welche. Es gibt ja in jeder Stadt gibt es ja diese
Truhe. Habe ich keine einzige von aufgemacht. Keine Ahnung, was das.
Da gibt es so Truhen und da gibt's ja auch wie so ein Jobbrett halt quasi, wo so typische Fetch-Quests und bringen wir 5 Dödelblumen und so. Das gibt's da alles auch, aber das ist alles völlig egal. Genau, und am Ende kann man nochmal mit diesem Schiff sich über die Karte klicken. Kannst ja auch so Koordinaten eingeben. Und so findest du diese Crash-Site hatte ich, glaube ich, auch gesehen. Hab dann aber da gar nichts so wirklich gemacht. Und da kannst du dann die besten Waffen, glaube ich, auch abgesehen von den Sachen, die im letzten Dungeon dann wirklich rumliegen, kannst du da auch nochmal andere Waffen finden und
Genau, dann wusstest du, das ist auch das Ende, was du kennst. Es gibt aber noch irgendwie eine Afterstory, die heißt Lineage und Legacies. Hast du das gesehen oder gemacht?
Das ist da bei der Remastered-Version auch einfach dabei. Aber habe ich nicht gemacht.
Habe ich auch nicht gemacht. Ich verstehe auch gar nicht, was das soll. Ich habe mir es hier mal kurz durchgelesen. Ist mir alles scheißegal. Am Ende siehst du eigentlich genau das Gleiche, wie du auch in der regulären Endsequenz siehst, wo dann, ich glaube, das ist, also so wie das normale Spiel endet, würdest du denken, das ist halt der Sohn von Terrier und von Asbel Und ja, das reicht mir eigentlich, ob da Lambda oder Fodra, also ich glaube, da geht's nochmal darum, warum Fodra so kaputt gegangen ist und warum es da keine Pflanzen gibt. Das wird ja kurz thematisiert, ja, irgendwas ist hier komisch, ja, es gibt hier halt kein Grün und keine Pflanzen und ja, was ist daran schuld und ja, irgendwas haben sie haben wahrscheinlich den Planetenkern ausgebeutet und dann sind sie halt alle gestorben. Wie das immer so ist.
Richtig, so wie wir das auch hier machen.
Tja. Genau, Marc. Wollen wir noch irgendeinen Hinweis machen? Ich glaube, das reicht jetzt auch.
Ich glaube, das reicht auch. So ein schönes Spiel. Ihr solltet das spielen und das hat Spaß gemacht.
Genau. Deswegen spielt nicht nur Tales of Graces F Remastered für die Plattform eurer Wahl, sondern spielt Rollenspiele.